Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zu einem neuen Geburtskanal Quickie. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute sprechen wir über eine Situation, die viele von euch am Ende der Schwangerschaft beschäftigt. Nämlich, wenn dein Baby wenige Wochen vor dem errechneten Termin immer noch mit dem Po unten im Becken sitzt, also in Beckenendlage. Warum das gar kein Grund zur Panik ist, sondern vielmehr die Einladung, dich jetzt ganz bewusst und informiert mit deinem ganz individuellen Weg zur Geburt auseinanderzusetzen, darum geht es heute. Darum, ob man einen Wendungsversuch starten sollte, was es sonst noch so für Möglichkeiten gibt, das Baby zum Drehen zu bewegen und wie und wann man das alles angehen kann. Die heutige Folge liegt mir aber auch ganz persönlich am Herzen, denn das ist ein Thema, das mir als Schwangere auch begegnet ist. Meine Tochter lag damals in Beckenendlage und ich habe eine äußere Wendung versucht. In den nächsten gut 20 Minuten erfährst du alles über den klinischen Ablauf, die Sicherheit und die Frage, was machen wir eigentlich, wenn es nicht klappt? Schön, dass du heute dabei bist. Vielleicht bist du gerade erst mit der Nachricht, der Po liegt immer noch unten, aus der Gyn-Praxis gekommen. Vielleicht hast du sogar schon direkt gesagt bekommen, dass es jetzt wohl eine Bauchgeburt wird. Und jetzt fühlst du dich verunsichert. Und das ist total verständlich. Aber lass uns das mal kurz einordnen. Eine Beckenendlage ist kein totaler Sonderfall oder gar etwas Pathologisches. Es ist einfach eine Lagevariante, die grundsätzlich auch fast immer geburtsmöglich ist. Die meisten Babys entscheiden sich ja so circa bis zur 34. Schwangerschaftswoche dafür, sich in die Schädellage zu drehen. Aber einige sitzen das länger aus. Am Ende der Schwangerschaft befinden sich noch etwa 4% aller Kinder in Beckenendlage. Und manchmal gibt es auch gute Gründe dafür, wie eine besondere Gebärmutterform, Myome, die in der Gebärmutter Platz wegnehmen oder die Lage der Plazenta. Und mindestens genauso oft ist es auch einfach unerklärlich, also wohl ein Zufall. Wichtig ist, daran ist erstmal gar nichts falsch. Schauen wir uns mal die Optionen an, die du dann hast. Wenn das Kind am Ende der Schwangerschaft in Beckenendlage liegt, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder man sagt sich, das ist halt einfach so, und überlegt, was das jetzt für den Geburtsmodus heißt. In der Geburtskanalfolge 66 mit Dr. Miguel de Sousa Mendes haben wir ja schon erzählt, dass die meisten Beckenendlagen als Spontangeburten möglich sind. Also entweder man plant die spontane Beckenendlagengeburt oder man plant eine Bauchgeburt. Oder man sagt sich, nö, bevor ich mich damit auseinandersetze, werde ich erst einmal versuchen, das Baby doch noch zum Drehen zu bewegen. Und das geht am besten mit einer äußeren Wendung. Die äußere Wendung machen wir, um dem Baby einen Schubs in Richtung Schädellage zu geben. Warum? Weil wir damit die Chancen auf eine vaginale Geburt erhöhen und die Risiken eines geplanten Kaiserschnitts senken wollen. Es ist ein Angebot der Geburtshilfe, um dir mehr Optionen offen zu halten. Weil, seien wir ehrlich, viele Kliniken sind einfach nicht so gut für Beckenendlagengeburten ausgestattet und daher wird bei Beckenendlage wahnsinnig oft eine Bauchgeburt empfohlen, obwohl die Chancen für eine vaginale Geburt total gut wären. Wie gesagt, hört einfach nochmal in Folge 66 rein, da erklären wir die Mechanismen ausführlich. Aber jetzt zur äußeren Wendung. Wann machen wir das? Meistens ab der vollendeten 37. Woche, also bei 37 und 0. Warum dann? Weil das Baby dann kein Frühchen mehr ist, aber hoffentlich noch klein genug, um Platz für die Drehung zu haben, und meist auch noch nicht so fest im Becken sitzt. Ich war natürlich schon bei vielen Wendungen dabei und habe schon alles von der 36. bis zur 40. Schwangerschaftswoche erlebt. Aber die Empfehlung ist eben 37 plus 0. Aber ich habe ja, wie gesagt, nicht nur die Hebammenperspektive dazu, ich hatte auch selbst eine Wendung oder zumindest den Versuch. Ich habe damals in einer Klinik gearbeitet, in der wir sehr häufig Wendungen gemacht haben. Wir hatten sogar eine minimal überdurchschnittlich gute Erfolgsrate. Ich war völlig überzeugt, bei mir klappt das. Ich erzähle euch jetzt mal, wie das abläuft, an meinem eigenen Beispiel. Ich kam also morgens nüchtern, also ohne Frühstück, in den Kreissaal. Es gab ein CTG und einen Ultraschall, um zu sehen, ob mein Kind echt noch mit dem Po unten liegt und ob irgendwas gegen eine Wendung spricht. Aber es war noch alles so wie erwartet. Dann bekam ich einen Zugang in den Arm gelegt und über diesen Zugang dann die Tokolyse, also einen Venenhemmer. Dieses Medikament gibt man, damit die Gebärmutter ganz entspannt ist. Weil wenn man an der nämlich so rumdrückt, dann reagiert die oft mit einer kleinen Kontraktion, also mit Festwerden. Und das kann man natürlich nicht gebrauchen. Vielleicht hast du es auch schon mal gemerkt, wenn die Hebamme oder Ärztin deinen Bauch abgetastet hat. Jedenfalls hat diese Tokolyse eine etwas nervige Nebenwirkung. Man wird davon nämlich total aufgeregt und hat heftiges Herzklopfen. Und das ist schon doof, weil man ist natürlich eh schon so aufgeregt. Ich lag also da, mein Becken leicht hochgelagert, um mein Kind schon mal etwas aus dem Becken zu lösen. Und dann versuchten zwei ÄrztInnen, mein Kind zu einer Drehung anzuregen. Und das hat ganz schön gedrückt und ich habe versucht, ruhig zu atmen und entspannt zu bleiben, damit meine Bauchdecke möglichst weich ist und die Chancen besser sind. Was richtig schön war, in dem Moment stand eine liebe Hebammenkollegin an meinem Fußende und sie hat einfach nur meine Füße fest in ihre Hände genommen und es hat mir total gut getan. Es hat mir irgendwie Bodenhaftung verschafft. Ich habe das ab da auch immer bei den Frauen gemacht, die ich bei Wendungen betreut habe und alle fanden das so hilfreich. Ja, währenddessen haben also die Ärztinnen versucht, meine Tochter zur Rolle zu bewegen. Vorwärts, rückwärts, vorwärts. Um es kurz zu machen, bei mir hat es nicht geklappt. Es war schon recht unangenehm, aber vielleicht auch deshalb, weil meine Tochter sich eben ganz steif gemacht hat. Also, heute kenne ich sie ja. Und wenn sie was nicht will, dann will sie halt nicht. Diesen Teil ihrer Persönlichkeit hat sie uns wohl schon mal kurz gezeigt. Aber manchmal geht's auch total leicht. Ich habe Wendungen erlebt, wo die Schwangere selbst gar nicht gemerkt hat, dass die Wendung schon längst passiert war. Es gibt übrigens inzwischen neben dem klassischen Wendemanöver die sogenannte Soft-Tap-Methode. Das wird zum Beispiel in der Berliner Charité praktiziert. Dabei wird mit relativ sanften, taktilen Reizen gearbeitet, um die Eigenbewegung des Kindes und seine Reflexe zu nutzen. Also Wendungen sind gar nicht immer so ein Rumgedrücke am Bauch, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Vielleicht fragst du dich jetzt, kann man eine Wendung immer versuchen oder gibt es auch Kontraindikationen? Es gibt natürlich ein paar Showstopper. Bei einer Plazenta previa, also wenn die Plazenta vor dem Muttermund liegt. Das wäre auch total unnötig, denn da ist eine vaginale Geburt ja eh nicht möglich. Also warum dann noch versuchen, das Kind zu drehen? Bei einem vorzeitigen Blasensprung oder wenn das CDG auffällig ist. Ist ja klar, also wenn wir sehen, dass es dem Baby gerade nicht optimal geht, fangen wir gar nicht erst an. Auch bei schweren Erkrankungen wie einer Präeklampsie machen wir das nicht. Das ist ja das, was im Volksmund immer so als Schwangerschaftsvergiftung läuft. Und falls ihr jetzt jemand kennt, bei der zum Beispiel doch nach einem Blasensprung eine Wendung durchgeführt wurde, es gibt auch immer mal Ausnahmen. Aber da sind bestimmte Risiken einfach höher. Bei einem Blasensprung könnte es zum Beispiel zu einem Nabelschnurvorfall kommen. Auch bei schweren Wachstumsverzögerungen des Kindes in Kombination mit auffälligen Werten im Doppler-Ultraschall raten wir eher davon ab. Das deutet dann darauf hin, dass die Plazenta das Kind nicht mehr ideal versorgt und dieser zusätzliche Stress einer Wendung wäre nicht ratsam. Auch wenn das Kind den Kopf extrem weit nach hinten überstreckt hat, man nennt das eine Deflektionshaltung, ist die Drehung physisch kaum möglich und riskanter für die Halswirbelsäule. Und natürlich schließen wir schwere Fehlbildungen aus, die gegen eine Drehung oder eine spätere vaginale Geburt sprechen. Ein Oligohydramnion, also sehr wenig Fruchtwasser, ist übrigens oft ein Grund für eine geringe Erfolgsrate, wird aber klinisch individuell abgewogen und ist nicht immer ein absolutes Ausschlusskriterium. Eine Frage, die oft kommt, ist, wäre ein vorausgegangener Kaiserschnitt eine Kontraindikation? Tatsächlich nein, also kein absolutes Hindernis. Entscheidend sind die individuellen Voraussetzungen und eine sorgfältige Abwägung. Ja. Und wie sieht's jetzt mit der Erfolgsrate aus? Die Zahlen sagen, es klappt im Schnitt bei jeder zweiten Frau. Also stehen die Chancen schon mal 50-50. Aber das hängt auch von vielen anderen Faktoren ab. Zum Beispiel hast du schon Kinder, dann ist die Chance erhöht, weil das Gewebe einfach etwas weicher ist. Wie viel Fruchtwasser ist da? Wie erfahren ist das Team? Also bei bestimmten Vorbedingungen stehen die Chancen dann doch etwas besser oder eben etwas schlechter. Und wie sieht's mit der Sicherheit aus? Die, wie ich finde, sehr entspannende Antwort ist, die Komplikationsrate ist extrem niedrig, kleiner als 1%. Ich persönlich hatte nach der Wendung eine kleine Blutung und habe mich natürlich furchtbar erschreckt. Im Ultraschall sahen wir aber schnell, es war nur eine leichte Kontaktblutung im unteren Teil der Gebärmutter durch die Manipulation von außen. Das war glücklicherweise harmlos, aber genau deshalb machen wir das ja auch im Kreißsaal, damit wir sofort schauen können, ob alles okay ist. In sehr seltenen Fällen, wie gesagt, bei weniger als einer von 100 Versuchen, gibt es eine Komplikation, auf die dann ein Kaiserschnitt folgt. Das muss man wissen. Also, Komplikationen sind selten. Eine wichtige Frage ist noch, tut eine äußere Wendung weh? Und die Antwort lautet, es ist unterschiedlich. Manche beschreiben starken Druck, manchen tut es weh und andere empfinden es als gut aushaltbar. Schmerz ist subjektiv und er ist ernst zu nehmen. Aber du bist die Chefin und du darfst jederzeit Stopp sagen. Studien zeigen übrigens, dass eine gute Schmerzlinderung die Erfolgsrate steigern kann, weil du dann einfach entspannter bist. Besprich die Möglichkeiten gerne mit deinem behandelnden Wendungsteam. Die Möglichkeiten und Handhabungen sind da sehr unterschiedlich. Bevor man zur klinischen Wendung geht, kann man alternative Methoden ausprobieren. Sprich gerne mit deiner Hebamme über solche Unterstützungsmaßnahmen. Vielleicht hast du ja schon mal vom Moxen oder der indischen Brücke gehört. Wir Hebammen nutzen diese Möglichkeiten gerne, bevor es dann Richtung Wendung geht. Moxen wird klassischerweise ab der 34. Schwangerschaftswoche empfohlen. Das ist eine Methode aus der traditionellen chinesischen Medizin. Da geht man davon aus, dass Meridiane durch unseren Körper laufen, die bestimmten Organen oder Funktionen zugeordnet sind. Auf diesen Meridianen liegen Punkte, die man stimulieren kann, zum Beispiel durch Akupunktur oder eben durch Moxen. Beim Moxen wird ein bestimmter Punkt mit einer sogenannten Moxa-Zigarre erhitzt. Das ist gerollter Beifuß und man hält diese glühende Zigarre in die Nähe des Punktes, sodass es dort richtig warm wird und du die Hitze deutlich spürst. Im Fall einer Beckenendlage wird der Punkt Blase 67 erwärmt. Der befindet sich an der äußeren Kante des kleinen Zehs, genauer gesagt am Nagelfalzwinkel. Diese Erwärmung soll bewirken, dass Bewegung in der Gebärmutter entsteht und tatsächlich, die Babys bewegen sich danach oft ganz viel. Und Bewegung ist ja die beste Voraussetzung für einen Purzelbaum. Eine andere Sache ist die indische Brücke. Das funktioniert so. Du legst dich auf den Rücken und platzierst deine Unterschenkel oben auf einem Sofa oder auf einem Sessel. Schieb dir dann ein dickes, festes Kissen so unter den Po, dass dein Becken jetzt deutlich höher liegt als deine Schultern, die flach am Boden bleiben. So bleibst du ein paar Minuten liegen. Wenn du fertig bist, rollst du dich erst über die Seite ab und kommst dann wieder zum Stehen. Wenn möglich, gerne mit einem kleinen Schwung. Die Idee dahinter ist, dass dein Kind durch die Schwerkraft erstmal ein Stück weit aus dem Becken herausrutscht und durch das anschließende Aufstehen dazu animiert wird, einen Purzelbaum in die Schädellage zu machen. Ich kenne eine Frau, die sich bei einem Ostseeurlaub immer falsch herum in die Dünen gelegt hat. Das Kind hat die Aufforderung tatsächlich angenommen und sich gedreht. Viele empfinden die indische Brücke aber als sehr unbequem, weil das Kind dann so Richtung Lunge rutscht und das ganz schön drückt. Etwas einfacher umzusetzen ist daher der Knie-Ellenbogenstand. Dazu begibst du dich einfach in den Vierfüßlerstand. Du beugst deine Arme und kommst auf deinen Unterarmen zu liegen. Auch hierbei befindet sich dein Po wieder deutlich höher als deine Schultern. Bleib einen Moment so, versuch tief durchzuatmen und steh dann ebenfalls mit ein bisschen Schwung auf. Das Ziel ist genau das gleiche wie bei der indischen Brücke. Was ich auch gerne empfehle, wenn das Kind es sich so richtig schön sitzend bequem gemacht hat, ist ein Besuch beim Chiropraktor oder bei der Osteopathie. Das ist ein bisschen Geschmackssache, was man wählt. Bei diesen manuellen Behandlungsansätzen geht es im Kern jeweils darum, den Platz in deinem Becken zu optimieren und Verspannungen zu lösen. Wir wollen den Behälter, also das Becken, einfach so beweglich und frei von Blockaden machen, dass dein Baby die bestmögliche Chance hat, den Weg nach unten von ganz alleine zu finden. Das ist oft, selbst wenn das Kind die Einladung nicht gleich annimmt, eine ganz gute Vorbereitung für die äußere Wendung. Dabei ist mir aber eins ganz wichtig. Schau genau hin, wer dich behandelt. Es gibt da nämlich große Unterschiede in der Ausbildung. Ein Chiropraktor hat ein mehrjähriges internationales Studium absolviert. Ein Chirotherapeut ist ein Arzt mit einer Zusatzausbildung im Bereich Chiropraktik Und ein Chiropraktiker ist ein Heilpraktiker mit Zusatzausbildung. Ihr seht schon, hier gibt es große Unterschiede und man sollte sehr genau schauen, von wem man sich behandeln lässt. Zur Chiropraktorik gibt es auf hebammenblog.de übrigens einen Artikel. Da geht es genau darum, falls ihr euch da nochmal weitergehend informieren möchtet. Und über Osteopathie habe ich in der letzten Podcast-Folge mit Maria gesprochen, die nochmal genau erklärt, wie sie da vorgeht. Das ist die Folge 67. So, und wie ordnen wir diese Methoden nun wissenschaftlich ein? Die Studienlage ist hier deutlich dünner als bei der klinischen äußeren Wendung. Während wir über die Lagerungsübungen kaum belastbare Erfolgsbelege haben, sieht es beim Moxen etwas anders aus. Es gibt tatsächlich Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass Moxibustion die Erfolgsaussichten einer anschließenden klinischen äußeren Wendung steigern kann. Das Baby wird durch die angeregte Eigenbewegung quasi mobilisiert und das Manöver klappt häufiger. Bei der Chiropraktik und Osteopathie stützen wir uns wissenschaftlich gesehen primär auf Erfahrungswissen. Es gibt zwar Berichte über positive Effekte auf die Kindslage, aber keine großen klinischen Studien, die eine Senkung der Kaiserschnittrate eindeutig belegen. Trotzdem, solange die Behandlerinnen auf Schwangere spezialisiert sind, ist das Risiko minimal und der Gewinn an körperlichem Wohlbefinden oft sehr groß. Was mögliche Risiken angeht, diese Methoden gelten als extrem risikoarm, sofern sie fachgerecht angewendet werden. Beim Moxen ist das Risiko schlicht die Hitze. Man muss also extrem aufpassen, die Haut nicht zu verbrennen. Solltet ihr aber eh nicht alleine machen, sondern mit eurer Hebamme, die sich mit Moxen auskennen sollte. Und bei der indischen Brücke auf dem Rücken kann es zum sogenannten Vena Cava-Syndrom kommen. Dir kann also schwindelig werden, wenn die Gebärmutter auf die große Hohlvene drückt. Sobald das passiert, einfach über die Seite abrollen. Dann ist es auch wieder okay. Bei Chiropraktorik und Osteopathie ist das Risiko, wie gesagt, minimal, solange die Behandlerin auf Schwangere spezialisiert und fundiert ausgebildet sind. Und das ist ja sowieso die Empfehlung. Also, aus Hebammensicht kann man das gerne alles schon ab der 34. Schwangerschaftswoche ausprobieren. Vielleicht klappt es und ansonsten läuft die äußere Wendung ja nicht weg. Nehmen wir mal an, du hast diese alternativen Möglichkeiten ausgeschöpft und es hat nicht geklappt. Wenn du jetzt über die Wendung nachdenkst, dann gib deinem Bauchgefühl unbedingt auch Raum. Was sagt deine Intuition? Manchmal wissen wir intuitiv ganz genau, ob dieser Weg gerade der richtige ist oder ob es irgendeinen inneren Widerstand gibt, der gehört werden will. Ich finde das in der Schwangerschaft immer so wichtig, das einzubeziehen. Allein schon, weil du viel entspannter in einen Wendungsversuch gehst, wenn du das wirklich willst und daran glaubst, dass es die richtige Entscheidung für dich ist. Bei mir hat es damals ja, wie gesagt, nicht funktioniert, obwohl ich echt alles versucht habe. Sogar so verrückte Sachen wie meinem Baby über die Bauchdecke den Weg mit einer Taschenlampe zu leuchten. Meine Tochter hat sich dadurch natürlich überhaupt nicht stören lassen. Und auch die Wendung klappte nicht. Ich war dann erstmal richtig enttäuscht und brauchte eine Weile, um das zu verdauen. Aber dann kam die Akzeptanz. Vielleicht soll es so sein. Körperlich war ja alles okay. Hüfte, Uterus, alles super. Sie wollte einfach nicht. Für mich war die Entscheidung, dann versuchen wir es trotzdem spontan, die richtige. Ich hatte eine wunderschöne Spontangeburt. Aber oft, wie ihr jetzt wisst, in 50% aller Fälle klappt die Wendung. Eine Sache noch. Manchmal dreht sich das Kind nach erfolgreicher Wendung wieder zurück. Das kommt vor, aber extrem selten. In solchen Fällen kann ein weiterer Wendungsversuch oder eine andere Strategie besprochen werden. Bei Mehrgebärenden ist das häufiger mal der Fall. Man kann dann zum Beispiel überlegen, ob man nochmal wendet und dann direkt einleitet, um ein Zurückdrehen unwahrscheinlicher zu machen. Denn unter Wehen drehen sich nur noch extrem wenige Kinder. Aber auch das habe ich schon mal erlebt. Es gibt echt nichts, was es nicht gibt in der Geburtshilfe. So, aber wie geht es jetzt weiter, wenn die Wendung nicht geklappt hat oder du dich bewusst dagegen entscheidest? Es gibt ja keinen Muss und kein richtig oder falsch. Ob eine geplante vaginale Beckenendlagengeburt oder ein Kaiserschnitt, das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Lasst euch in Ruhe über alle Optionen aufklären, sucht euch Kliniken mit der entsprechenden Kompetenz und trefft dann die Wahl, die für euch und eure Familie die richtige ist. Ein Misserfolg bei der Wendung ist kein Scheitern, sondern vielleicht einfach nur ein wichtiger Schritt auf eurer ganz eigenen Geburtsreise. Bevor wir zum Ende kommen, schließ mal kurz die Augen und spür in dich rein. Was glaubst du, was dein Baby gerade braucht? Sanfte Überredung oder einfach nur die Akzeptanz seiner aktuellen Lage? Und wenn du schon eine Wendung hinter dir hast, was hat dir geholfen? Vielleicht habt ihr ja auch so einen simplen, aber tollen Tipp wie das Füße festhalten. Und wenn hier Kolleginnen zuhören, erzählt doch mal, womit ihr noch gute Erfahrungen gemacht habt. Schreibt mir das gerne mal bei Instagram oder in den zu dieser Podcast-Episode gehörenden Blogartikel. Dort gibt's schon eine heiße Diskussion. Den Link findest du in den Shownotes. Übrigens zeige ich euch bei Insta, wie das mit der Knie-Ellenbogenlage und der indischen Brücke geht, falls ihr euch das schlecht vorstellen könnt. Fassen wir nochmal zusammen. Die äußere Wendung ist eine ziemlich sichere und gute Option. Eine gute Vorbereitung und Unterstützung, emotional wie körperlich, und ein kompetentes Team sind ganz wichtig. Du entscheidest, was du willst, und du darfst dich auch jederzeit, notfalls mittendrin, umentscheiden. Die Entscheidungshoheit liegt ganz bei dir. In diesem Sinne, vertrau dir und deinem Weg. Ich verlinke dir noch einen Geburtsbericht über eine spontane Beckenendlagengeburt. Das und alle Studien und Quellen findest du wie immer in den Shownotes und im dazugehörigen Artikel auf hebammenblog.de. Wir hören uns in der nächsten Folge, wenn du magst. Und das war's. Macht's gut und ciao, ciao.